Ja, ihr habt es vielleicht schon gesehen hier an den Tischen, die im Raum verteilt stehen. Wir feiern im heutigen Gottesdienst das Abendmahl. Aber ich würde auch ganz gern über das Thema Abendmahl heute predigen. Und deswegen sinnigerweise des Abendmahls ausnahmsweise erst nach der Predigt. Und der Grund, warum ich das gerne thematisieren möchte, ist, weil ich immer wieder mal so das Empfinden habe, dass das Abendmahl eigentlich für viele Menschen nicht so richtig, ja, wie soll ich sagen, nicht so richtig greifbar ist. Also dieses, naja, so, was machen wir da eigentlich? Und vielleicht hat man dann auch irgendwelche theologischen Antworten darauf, aber so irgendwie im Herzen ist das für viele Menschen nicht so richtig greifbar. Und es gibt auch Christen, denen das so geht. Und ich denke, das führt dann manchmal dazu, dass das Abendmahl zu so einer Tradition wird, dass sich irgendwie ziemlich tot anfühlt. Oder manchmal geht es auch Menschen so, dass, vielen Dank, geht es Menschen so, dass da auch so eine vage Unsicherheit da ist, so bin ich eigentlich überhaupt würdig, daran teilzunehmen, ist es jetzt für Gott okay oder lehne ich mich da jetzt schon ganz schön aus dem Fenster, wenn ich bei diesem Abendmahl mit dabei bin. Und ich glaube, das ist eigentlich total schade, beides, weil Gott eine ganz andere Vorstellung davon hat, was Abendmahl ist und was Abendmahl sein soll. Und was es auch für uns eigentlich bewegen soll und in uns bewirken soll. Und ich glaube, Gott geht es da jetzt gar nicht um so eine Frage nach Stil. Ich denke, für Gott ist nicht das Entscheidende, ob es da irgendwie eine Hostie gibt oder ein frisch gebackenes Brot. Ich glaube, für Gott ist es auch nicht das Entscheidende, ob du da mit Schlips und Kragen kommst oder ob du ein T-Shirt anhast. Sondern es geht wirklich darum, so was ist unsere Haltung, was ist so unsere innere Erwartung, mit der wir dann in welcher Form auch immer das Abendmahl gemeinsam feiern. Und lasst mich dann an der Stelle gleich so ein Disclaimer vorne wegschalten. Mir geht es heute gar nicht darum, irgendwie so eine vollständige Dogmatik rund um das Thema Abendmahl abzuliefern. Es gibt viel, viel mehr, was man dazu sagen könnte und was der Vollständigkeit halber auch dazugehört. Mir geht es heute eben, wie gesagt, wirklich um diese Frage der Haltung und der Erwartung. Und so das Erste, womit ich mir mit euch gemeinsam Gedanken machen möchte, worüber ich mir Gedanken machen möchte, ist so diese Idee, beim Abendmahl lädt uns Gott an seinen Tisch ein. Und jetzt, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen, wenn mich Gott an seinen Tisch einlädt? Mir hat mal ein Freund eine Geschichte erzählt aus seiner Bundeswehrzeit, also der hat einfach ganz normal Grundwehrdienst gemacht und hat es dann so erlebt als 19-jähriger Obergefreiter, dass aus irgendeinem Grund, wie auch immer, das so kam, dass er bei einem waschechten General mit am Tisch saß, also der saß so direkt neben ihm und er so als 19-jähriger Obergefreiter, also Obergefreiter, wenn du selber nicht beim Bund warst, das ist so, ist nicht nix, aber es kommt so kurz nach nix und dann sitzt so ein waschechter General neben dir und er hat so gesagt, ja irgendwie, das war so das verkrampfteste Essen, das ich je in meinem Leben mitgemacht habe, weil ich ständig solche Worst-Case-Szenarien im Kopf hatte, so, ja irgendwie bleibst du jetzt mit dem Ellenbogen an deinem Glas hängen und dann ergießt sich deine Cola hier beim Herrn General in den Schoß oder du sagst irgendwas Blödes oder irgendwas passiert, also ich war noch nie so froh, unbeschadet von irgendeinem Tisch und einem Essen weggekommen zu sein, wie bei dieser Gelegenheit. Was ist unsere Erwartung, wenn uns Gott an seinen Tisch einlädt? Ein Thema, das in der Bibel immer wieder auftaucht, also eigentlich sogar buchstäblich von Anfang bis Ende der Bibel, ist so diese Idee, dass dieser Tisch Gottes ein Ort ist der Sinnlichkeit, dass es ein Ort ist von Genuss, ein Ort der Freude. Das Paradies, also ganz am Anfang der Bibel, wird uns das Paradies beschrieben mit folgenden Worten. Und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen, schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. So charakterisiert uns die Bibel den Garten Eden. Dort wachsen köstliche Früchte. Dann ein Stück weiter in der Bibel, im 5. Buch Mose, da lesen wir, wie Gott Anweisungen erlässt, wie das Volk Israel mit dem Zehnten umgehen soll, also den zehnten Teil ihrer Erträge und ihrer Ernten, die sie eben Gott zur Verfügung stellen sollten. Und dort schreibt Gott, oder dort schreibt die Bibel unter anderem, sagt Gott unter anderem, gebt jedes Jahr den zehnten Teil dessen, was auf euren Feldern wächst, ab. Bringt diese Abgabe an den Ort, den der Herr, euer Gott, sich erwählt, damit dort sein Name verehrt werde und verzehrt sie in seiner Gegenwart. Wenn der Herr euch nun reiche Ernten geschenkt hat, sodass ihr die vielen Abgaben nicht dorthin transportieren könnt, dürft ihr den zehnten Teil eurer Ernte und Tiere verkaufen und mit dem Erlös an den Ort gehen, den der Herr euer Gott erwählen wird. Kauft dort von dem Geld, was immer ihr wollt. Rinder, Schafe, Ziegen, Wein oder andere alkoholische Getränke oder was ihr sonst möchtet. Feiert dann mit eurer Familie ein fröhliches Fest in der Gegenwart des Herrn, eures Gottes. 5. Mose, Kapitel 14. Und so ein bisschen mehr ist dann beim 10. auch noch dazu, aber überhaupt mal so diese Vorstellung, Gott sagt, hey, nimm diesen 10., der ja mir gehört, und kauf damit, was immer du willst. Und wenn es Alkohol ist, kauf auch das, wenn du Lust drauf hast, und dann nimm deine Familie und dann feiert ein Fest in meiner Gegenwart, weil das macht mir Ehre. Mit dem Anteil, der mir gehört. Wow. Gott lädt ein an seinen Tisch. David schreibt ganz bekannt in Psalm 23, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und du schenkst mir voll ein. Und dann ein paar Psalmen weiter, Psalm 34, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wenn Jesus Geschichten erzählt hat, um Leuten klarzumachen, wie Gott eigentlich ist und wie das Reich Gottes eigentlich ist, dann bringt er immer wieder so dieses Bild vom Festmahl. Der König lädt ein zu einem Festmahl und er schickt seine Diener an die Hecken und Zäune und sagt, schleppt jeden dorthin, den ihr finden könnt. Und selbst noch der verlorene Sohn, der seinen Vater so sehr enttäuscht und ins Klo gegriffen hat, wie man nur ins Klo greifen kann, kommt nach Hause und der Vater sagt, hey, wir müssen ein Festmahl machen, weil ich mich so freue, dass dieser Sohn wieder zurückgekommen ist. So ist Gott. Gott lädt ein an seinen Tisch. Und schließlich noch vielleicht das letzte Beispiel, weil ich ja gesagt habe, von Anfang bis Ende. Die Offenbarung beschreibt uns den Himmel folgendermaßen. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und Gott ehren, denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet. Das Lamm in diesem Bild ist Jesus und die Braut, das ist die Gemeinde, also die weltweiten Christen. Der Himmel, das ist das Hochzeitsmahl des Lammes. Und jetzt ist mir natürlich klar, dass es nicht bei allen diesen Stellen, die ich jetzt zitiert habe, irgendwie unmittelbar um das Thema Abendmahl geht. Aber es gibt so eine Gemeinsamkeit zwischen dem Abendmahl und all diesen Stellen. Und es ist nämlich eben, dass Gott lädt ein an seinen Tisch. Und der entscheidende Punkt ist, wir haben einen Gott des Lebens. Wir haben nicht einen Gott der toten Rituale und der Dinge, die wir halt tun, weil wir das irgendwie seit 2000 Jahren so tun, sondern wir haben einen Gott des Lebens. Und dieser Gott, der hat wirklich gute Gedanken über dich. Dieser Gott sieht nicht, wie du morgens aufwachst und denkt sich dann, naja, und jetzt schauen wir mal, wie er dann heute wieder versagt oder sie. Sondern dieser Gott, der ist für dich, er ist nicht gegen dich. Und Gott freut sich, wenn du an seinen Tisch kommst. Gott freut sich, wenn du an seinen Tisch kommst. Und das ist eine Haltung, mit der wir am Abendmahl teilnehmen dürfen. Die ersten Christen haben Abendmahl auch genau auf diese Art gefeiert. Sie haben es buchstäblich gefeiert. Und wir lesen dann bei Paulus, dass sie da manchmal auch auf eine andere Art vom Pferd runtergefallen sind. Da kommen wir später nochmal dran vorbei. Aber sie haben das Abendmahl gefeiert. Und auch wenn es heute, so ist, dass das Abendmahl, wie wir das feiern, meistens nicht unbedingt irgendwie ein kulinarisches Highlight ist, dann in der Regel aus pragmatischen Gründen, nicht aus theologischen Gründen, dürfen wir uns, glaube ich, trotzdem davon inspirieren lassen. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Das ist ein Aspekt, der mir heute Morgen wichtig ist. Gott lädt uns ein an seinen Tisch. Ich möchte mir mit euch zusammen nochmal über einen zweiten Aspekt Gedanken machen. Wer ist denn eigentlich überhaupt berechtigt, an diesen Tisch Gottes zu kommen? Und wirklich auch so im engeren Sinne, wenn es denn um das Abendmahl geht. Und Paulus hat dazu mal ein ziemlich heftiges Statement verfasst im 1. Korintherbrief. Er schreibt dort zuerst diese sogenannten Einsetzungsworte auf. Also das ist dieses hier, der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde und so weiter. Ihr kennt das, wenn ihr bei uns im Abendmahl seid oder auch anderswo. Wir lesen das dann immer vor. Aber direkt im Anschluss an diese Einsetzungsworte schreibt er was, was ganz schön herausfordernd ist. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr das mal aufschlagen. 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Oder wenn ihr eine Bibel-App habt, könnt ihr da hinscrollen. Oder genau, 1. Korintherbrief, Kapitel 11, die Verse 27 bis 30. Und dort schreibt Paulus der Gemeinde in Korinth: Wer unwürdig dieses Brot isst oder aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb solltet ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt. Denn wenn ihr unwürdig das Brot esst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht Gottes. Aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank und einige sind sogar gestorben. Nach der Neues Leben Übersetzung. Wow. Also, wenn ich das Abendmahl zu mir nehme und ich bin unwürdig, dann mache ich mich schuldig am Leib und am Blut von Jesus. Ich entehre sogar den Leib von Jesus. Und Worst-Case-Szenario, vielleicht muss ich sogar sterben, weil ich das Abendmahl unwürdig zu mir nehme. Was bedeutet das, unwürdig zu sein? Ich habe in einem Buch mal so eine längere Liste gefunden, wo mal so aufgezählt würde, wann ist man unwürdig oder wann sozusagen, wann macht man sich schuldig, wenn man das Abendmahl zu sich nimmt, und einfach so ein paar Auszüge daraus. Schuldig macht man sich unter anderem, wenn man das Opfer, das Jesus am Kreuz erbracht hat, nicht richtig beurteilt. Schuldig macht man sich, wenn man ein falsches Verständnis vom Leib hat. Schuldig macht man sich, wenn man nicht hingegeben lebt. Und noch einige Punkte mehr. Da hast du was, worüber du nachdenken kannst in den 2 Minuten Stille, die wir so vor dem Abendmahl geben. Machen wir auch heute. Ich lade dich ein, all diese Fragen dann abschließend zu klären für dich. Ja, irgendwie eine ganz schöne Messlatte und irgendwie auch, wie soll ich sagen, ein ganz schöner Plot-Twist, so im Vergleich zu diesem Gott, der uns so freundlich einlädt an seinen Tisch, der gute Gedanken über uns hat, der für uns ist. Wie passt denn das jetzt eigentlich zusammen? Und versteht mich an dem Punkt richtig, ich will dieses Buch, aus dem ich da jetzt gerade zitiert habe und die Verfasser überhaupt gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ich glaube, an dem, was die dort schreiben, ist von den Kerngedanken her, das ist theologisch wahr, was sie dort schreiben. Aber ich denke, es ist in der Art und Weise, wie sie es schreiben, besteht eine gewisse Gefahr, dass es uns so in unserem, wie soll ich sagen, in unserer Denkschiene auf eine falsche Spur bringt. Ich denke, ein Teil des Problems ist, wenn wir so drüber nachdenken, ja, bin ich denn eigentlich würdig, an diesem Abendmahl teilzunehmen? Dann haben wir ganz schnell so eine Stimme im Ohr, die uns eben auf eine bestimmte Schiene bringt. Und dann fallen uns so diese Baustellen in unserem Leben ein, mit denen wir einfach immer wieder zu kämpfen haben. Und dann fällt uns ein, dass es vielleicht Menschen gibt in unserer Gemeinde, die uns irgendwie halt gar nicht so schrecklich sympathisch sind, wenn wir mal ehrlich sind. Da fällt uns ein, dass es Punkte gibt in unserem Leben, wo wir vielleicht wirklich mit Gott hadern oder wo wir einfach Zweifel haben, wo wir sagen, ja, ich würde das ja gern glauben, aber wenn ich mal ehrlich bin, ich kann das einfach gar nicht glauben. Ich bin nicht an dem Punkt, dass ich das glauben kann, was die Bibel da schreibt. Und all das fühlt sich dann irgendwie nicht so fürchterlich würdig an, oder? Bin ich würdig, am Abendmahl teilzunehmen? Und dann wird uns zum Beispiel auch in solchen Büchern noch so ein Stück weit suggeriert, dass würdig zu sein auch damit zu tun hat, dass man einfach ein theologisches Verständnis hat, dass man ein theologisches Urteilsvermögen hat. Und ich stelle mir so die Frage, okay, ich überlege mir jetzt mal, da kommt irgendjemand von einem atheistischen Hintergrund her und lernt Christen kennen und beschließt, sein Leben mit Jesus zu leben. Wann kommt eigentlich der Punkt, wann derjenige genug Wissen und genug Verständnis hat, dass er würdig ist, am Abendmahl teilzunehmen? Oder andersrum gefragt, ist irgendjemand hier, der von sich selber sagen kann, hey, ich weiß alles, ich habe alles verstanden, ich kann alles beurteilen, dann gib mir deine Nummer, ich habe ein paar Fragen an dich. Ich denke, der Dreh- und Angelpunkt bei diesem ganzen Thema Würdigkeit ist für Paulus und auch für Gott eigentlich was viel Einfacheres. Nicht immer was Leichteres, aber was viel Einfacheres. Wenn man sich nochmal diese konkrete Textstelle anguckt im 1. Korintherbrief, die wir vorher zusammen gelesen haben, dann geht es schon mal damit los, dass dieses Wort unwürdig im Urtext kein Adjektiv ist, sondern ein Adverb. Oder das bedeutet, platter gesagt, Paulus schreibt ja nicht davon, dass es Menschen gibt, die würdig oder unwürdig sind. Paulus schreibt davon, dass es Menschen gibt, die das Abendmahl auf eine würdige oder auf eine unwürdige Art und Weise einnehmen. Und das allein ist schon mal ein Riesenunterschied. Du bist nicht unwürdig, das Abendmahl zu nehmen. Es kann höchstens sein, dass du es auf eine Art und Weise einnimmst, die unwürdig ist. Und was das bedeutet, schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Aber wie gesagt, das ist schon mal ein Riesenunterschied. Und Paulus konkretisiert es dann im 1. Korintherbrief, was er dort in dieser konkreten Gemeindesituation mit unwürdig meint. Paulus schreibt dort ab Vers 20, könnt ihr nochmal reingucken, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Euch geht es offenbar gar nicht um das Abendmahl, wenn ihr zusammenkommt. Denn mir wurde berichtet, dass einige von euch, kaum seid ihr zusammen, sofort anfangen, ihr selbst mitgebrachtes Essen zu verzehren. Sie teilen es nicht mit den anderen, sodass manche hungrig bleiben. Wieder andere betrinken sich. Ist das wirklich wahr? Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder wollt ihr der Gemeinde Gottes Schande machen und die Armen beschämen? Paulus sagt ja den Korinthern, hey, wenn euer Abendmahl so aussieht, dass die Reichen fressen und saufen und die Armen dürfen zugucken und haben Hunger, dann ist das unwürdig. Liebe Korinther, es ist unwürdig, das Abendmahl auf so eine Art und Weise einzunehmen. Und wie gesagt, Paulus spricht hier in eine sehr konkrete Situation rein in der Gemeinde in Korinth. Insofern denke ich, wenn ja Gott verbindet mit dieser unwürdigen Art, das Abendmahl einzunehmen, jetzt mehr als diese konkrete Situation. Ich bin überzeugt davon, wenn es bei Gott um die Frage geht, was ist eine würdige Art und Weise, das Abendmahl einzunehmen, dann geht es ihm eigentlich um folgende Punkte. Ich glaube, Gott ist es wichtig zu fragen, hey, hast du ein Gespür dafür, dass dieses Abendmahl jetzt nicht einfach nur irgendwie dummdiddledei ist, sondern dass Jesus ein wirklich krasses Opfer gebracht hat, damit du an diesen Tisch Gottes kommen kannst. Und es ist nicht der Punkt, ob du schon alles verstanden hast und ob es da irgendwie Dinge gibt, die du noch nicht weißt, aber hast du ein Gespür dafür, dass Jesus ein krasses Opfer gebracht hat, damit du an diesen Tisch Gottes kommen kannst? Hast du ein Gespür dafür, dass Jesus genau das gleiche Opfer gebracht hat für alle anderen Menschen auf dieser Welt? Und dass deshalb die Menschen in deiner Gemeinde und die Menschen, die so generell einfach zum Leib gehören, also Christen sind, deine Schwestern und Brüder sind? Egal, ob du alles weißt, alles begriffen hast, aber hast du ein Gespür dafür? Jesus ist für jeden Menschen gestorben. Diese Menschen in deiner Gemeinde sind deine Geschwister und es steht uns nicht zu hassen, was Gott liebt. Hast du eine Ahnung davon? Spürst du, dass da irgendwo was dran ist in deinem Herzen? Und bist du bereit zu sagen, ja, also wenn das so ist, dass Jesus dieses krasse Opfer für mich erbracht hat und wenn das so ist, dass die anderen Christen in der Gemeinde und darüber hinaus meine Geschwister sind, ja, dann will ich auch anerkennen, dass es eine Bedeutung hat für mich persönlich. Dann kann ich mein Leben nicht einfach so leben, als wäre das nicht so, sondern ja, das heißt doch irgendwas dann. Irgendwie muss ich doch darauf reagieren, dass das so ist. Im Hinblick auf die Teilnahme beim Abendmahl ist es für Gott nicht das Problem, dass irgendwo in deinem Leben Sünde ist. Ja, steile These, ist es im Hinblick für das Abendmahl für Gott nicht das Problem, dass irgendwo in deinem Leben Sünde ist. Weil genau deswegen ist doch Jesus am Kreuz gestorben. Wenn keine Sünde in deinem Leben wäre, bräuchtest du das Abendmahl überhaupt gar nicht. Aber Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, in diesem Bericht des Abendmahls dort, das ist mein Blut vergossen zur Vergebung der Sünden. Und es ist so eine Lüge zu glauben, ich darf nicht am Abendmahl teilnehmen, weil es da irgendwo in meinem Leben Sünde gibt. Und wenn es eine Sünde ist, mit der du schon das tausendste Mal zu tun hast, genau dafür hat Jesus dieses Blut vergossen. Und wir alle brauchen diese Vergebung. Ich habe vorher gesagt, sag Bescheid, wenn du alles verstanden hast. Und ich schließe dem an, hey, sag Bescheid, wenn du irgendwie die Sünde komplett überwunden hast. Hätte ich auch ein paar Fragen an dich. Wir alle brauchen diese Vergebung. Du bist nicht allein. Für Gott ist es nicht das Problem, wenn es in deinem Leben Menschen gibt, auch wenn es Christen gibt, mit denen du dich schwer tust. Wo du sagst, wenn ich ehrlich bin, der ist mir eigentlich gar nicht so furchtbar sympathisch. Es ist für Gott nicht das Problem, wenn es in deinem Leben Themen gibt und Bereiche gibt, wo du immer wieder auch mit Zweifeln zu kämpfen hast. Wo du sagst, ich merke einfach, so richtig kann ich das nicht glauben, so gerne ich das gerne würde. Oder wenn es einfach Situationen gibt, wo du mit Gott haderst, wo du sagst, hey Gott, ich verstehe nicht, warum ich da durch muss, warum du mir das antust. Das ist für Gott nicht das Problem, wenn es solche Dinge in deinem Leben gibt. Für Gott werden all diese Sachen erst dann ein Problem, wenn wir gleichgültig werden. Wenn wir gleichgültig werden gegenüber dem Opfer, das Jesus gebracht hat, wenn wir gleichgültig werden gegenüber anderen Menschen, mit denen wir uns schwer tun, wenn wir nicht bereit sind, barmherzig zu sein ihnen gegenüber, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, nicht bereit sind, den Anteil zu tun, den wir tun können, um versöhnt zu leben. Es ist okay, wenn es Menschen gibt, von denen ich sage, mit denen muss ich nicht unbedingt in Urlaub fahren. Aber es ist nicht okay, wenn ich sage, ja, und deswegen bin ich nicht bereit zu tun, was ich tun kann, um versöhnt zu leben. Mit dieser Gleichgültigkeit hat Gott ein Problem. Gott hat ein Problem damit, wenn wir gleichgültig sind gegenüber der Sünde in meinem Leben. Wenn ich es nicht nur sage, ja, es gibt diese Baustelle, mit der ich zu kämpfen habe, sondern wenn ich mein Leben eben drumherum arrangiere und sage, naja, das ist halt so und es ist mir eigentlich auch egal. Und das, damit tut sich Gott schwer. Und ich denke, wenn solche Gleichgültigkeit, ich meine, das wird uns immer mal wieder passieren, dass wir in unserem Leben auch Gleichgültigkeiten entwickeln und dass uns dann auch immer mal wieder der Heilige Geist dort überführt. Aber ich glaube einfach, wenn diese Gleichgültigkeit beherrschend wird in unserem Leben, dann kann es irgendwann auch durchaus passieren, dass Gott so ein Stück weit Segen von unserem Leben nimmt. Und ich denke, deswegen gab es Menschen in Korinth, die krank waren und schwach und Menschen, die sogar gestorben sind. Nicht, weil es irgendwie Gott sie bei einem falschen Gedanken ertappt hat und dann hat sie der Blitz erschlagen, sondern weil sie einfach lange Zeit in ihrem Leben von Gleichgültigkeit beherrscht waren. Und Gesundheit, langes Leben, all diese Dinge, das ist auch ein Segen, der von Gott kommt. Lass mich zum Abschluss nochmal zurückkehren, so zu diesem ersten Aspekt meiner heutigen Predigt. Gott hat gute Gedanken über dich. Gott ist für dich und nicht gegen dich. Und deswegen ist es Gott eine Freude, wenn du an seinen Tisch kommst. Und ich habe es vorher angekündigt, wir wollen jetzt im Anschluss gemeinsam das Abendmahl feiern. Und wenn du in der Lage bist, von dir selber zu sagen, hey, vielleicht bin ich nicht überall in allen Bereichen meines Lebens so irgendwie der tollste Christ, den man sich vorstellen kann, was auch immer das ist, der tollste Christ zu sein, aber vielleicht gibt es da Bereiche in meinem Leben, da bin ich nicht der tollste Christ, aber ich kann wirklich von mir sagen, ich merke diesen Wunsch in meinem Herzen, am Tisch Gottes zu sitzen. Ich kann wirklich von mir sagen, es ist mir nicht egal, ob mich der Vater im Himmel ansieht und ob es ihm Freude macht, was er sieht, oder ob das vielleicht den Vater auch traurig macht, manches, was er dort sieht, sondern irgendwie will ich versuchen, mein Leben so zu leben, dass Gott Freude hat, so gut mir das eben hier und jetzt gelingt. Also wenn es dir so geht, dann lass dich einfach wirklich einladen, gemeinsam das Abendmahl zu feiern und lass dir nicht von dieser Stimme im Ohr einreden, dass du nicht würdig bist. Jesus hat durch das, was er am Kreuz gemacht hat, dich würdig gemacht und das können dir Umstände nicht nehmen und lass es dir deswegen auch wirklich nicht einreden. Ja, Christina, magst du uns das Abendmahl begleiten? Genau. Schön.